ARD.
Hallo Katrin, jetzt mal bitte ganz offen sein, ganz am Anfang. Wann hast du dein letztes Fußballspiel im Fernsehen oder sonst wie komplett verfolgt mal am Bildschirm?
Also komplett, ja.
Ja, ganz. Komplett. 90 Minuten.
Natürlich letztes Jahr im November, ungefähr jetzt vor einem Jahr, DFB-Pokal, als der erste FC Saarbrücken gegen Bayern München gespielt hat und ja unglaublicherweise gewonnen hat mit einem unfassbaren Gänsehaut-Last-Minute-Tor. Das war einfach für mich Fußball im besten Sinne super spannend. David gegen Goliath, sensationell. Und dann stand das Saarland Kopf hinterher mit Auto, Corso und einem nur wegen Fußball, muss man sich vorstellen.
Ich kann mich natürlich auch an dieses Spiel erinnern, auch wenn ich das gar nicht live verfolgt habe. Aber ich habe so viel in Social Media und im Internet darüber gelesen, dass ich fast das Gefühl habe, ich war selbst dabei. Bei mir ist es ansonsten das Finale der Europameisterschaft, das ich wirklich noch ganz geguckt habe. Das war, glaube ich, im Juli. Also ich bin so ein typischer Gelegenheitsfußballgucker, also weil den Vereinsfußball zu verfolgen, das ist mir ein bisschen zu mühsam. Aber ich springe doch ganz stark an auf diese Dynamik oder auch manchmal Dramatik von diesen großen Nationenwettbewerben. Da bin ich dann auch dabei.
Deswegen interessiert es dich wahrscheinlich persönlich auch eher weniger, ob du nun den FC Bayern auf DAZN oder Sky oder sonst wo schaust oder was das am Ende kostet?
Genau, aber ich weiß, dass das sehr, sehr viele Menschen umtreibt in diesen Tagen, für die der Fußball einfach dazugehört. Auch als Element, das die Gesellschaft zusammenhält.
Und deswegen schauen wir auf die neuerliche Auktion der Fußballübertragungsrechte. Und darum geht's heute in Mediencross und Quer. Milliardenpoker, Fußballrechte unterm Hammer. Ich bin Katrin Aue, herzlich willkommen.
Und mein Name ist Kai Schmieding, hallo.
Ja, seit Anfang der Woche läuft der zweite Versuch der Deutschen Fußballliga, DFL, die TV-Rechte für die nächsten 4 Jahre zu versteigern. Beim ersten Mal im Frühjahr hatte nämlich der Sender DAZN hinterher geklagt. Er fühlte sich benachteiligt und er hat Recht bekommen.
Jetzt also alles nochmal von vorn. Geht um viel Geld, das die Sender der Deutschen Fußballliga am Ende überweisen. Für die Vereine der ersten und zweiten Liga ist das mit die wichtigste Einnahmequelle. Und für die Sender geht's ja eventuell sogar um die Existenz. Beides wichtig in diesen komplizierten Zeiten, in denen viele Menschen sich ja mit Fußball, wenn man das so sagen kann, emotional über Wasser halten. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Markus Bölz. Er ist Leiter des Instituts für Sportkommunikation an der Fachhochschule des Mittelstands in Berlin.
Und er ist ehemaliger Journalist, also quasi ein Kollege. Guten Tag, Herr Bölz.
Guten Tag, Frau Aue. Guten Tag, Herr Schmieding. Genauso ist es.
Man könnte jetzt sagen, Versteigerung von TV-Rechten. Sperrige Angelegenheit. Man könnte aber auch sagen, es geht hier um die Zukunft der Fußballkultur. Wie würden Sie es formulieren?
Ja, also ich bin ja als ehemaliger Sportjournalist, bist du ja den inflationären Superlativ immer sehr nahe. Ja. Aber ich würde es diesmal schon auch hochhängen, weil das Problem ist, dass diese Steigerung beim ersten Mal ja nicht geklappt hat, diese Versteigerung. Und wenn sie jetzt beim zweiten Mal nicht klappt, dann haben die Fußball-Bundesligisten und die Zweitligisten das Problem, dass sie ihre Etats für die kommende Saison nicht planen können. Und die müssen sie allerdings bis März geplant haben, damit es überhaupt ein Lizenzierungsverfahren gäbe. Und wenn das passieren würde, dann wäre das eine Katastrophe für den deutschen Fußball, ganz klar.
Es ist immer die Rede davon, das wäre eine Katastrophe für den deutschen Fußball. Das heißt, der Fußball ist angewiesen auf diese Milliardeneinnahmen, schlicht und einfach, weil er ansonsten auch international nicht mehr mithalten kann. Oder warum ist das gerade im Moment etwas, das auch die Fußballkultur gefährden könnte?
Ich kann Ihnen das an Zahlen festmachen. Wenn Sie sich einen durchschnittlichen Etat von einem Fußball-Bundesligisten oder von einem Zweitligisten ansehen, dann ist der wichtigste Punkt in dem Finanzierungsmix zumindest 30% die Einnahmen aus diesem Mediengeschäft. Und der zweitwichtigste Punkt ist das Sponsoring. Und das Sponsoring funktioniert auch nur darüber, dass natürlich Fußball medial sozusagen übertragen wird. Ja, das heißt, die zwei wichtigsten Punkte würden wegbrechen. Und wenn die wegbrechen, dann ist es nicht nur so, dass die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit anderen Ligen weg wäre. Dann wäre die komplette Finanzierungsgrundlage von den Fußball-Bundesligisten weg. Und dann könnten die sozusagen ihre Etats gar nicht mehr bestreiten und müssten ihre Angestellten, ihre Fußballer entlassen. Das würde jetzt einen Verein wie Bayern München vielleicht noch 1-2 Jahre schaffen. Aber die allermeisten Vereine, denken Sie mal an so einen Verein wie Schalke 04, den rennt man in der zweiten Liga die Bude ein, die haben aber trotzdem 150 Millionen Euro Schulden, die könnten sofort Insolvenz anmelden, die gäbe es dann nicht mehr.
Wenn man jetzt mal einen Perspektivwechsel machen würde und mal aus der Konsumentensicht gucken würde, was bedeutet diese neuerliche Versteigerung? Dass Fußballfans demnächst vielleicht nur noch ein Abo kaufen müssten, wäre ja eigentlich gar nicht so verkehrt.
Ja, würde man denken, dass es eigentlich ein Vorteil ist, aber de facto glaube ich, dass Journalismus wurscht, egal übrigens, ob Sportjournalismus ist oder andere Form von Journalismus, immer von der Konkurrenz lebt. Und Sportjournalismus ist, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, sehr, sehr viele Jahre sehr eintönig gewesen. Dann kam die Digitalisierung. Und die bringt ja eben nicht immer nur Negatives, sondern in dem Fall hat sie für die Fußballberichterstattung sehr viel Positives gebracht. Es gab eine Explosion der Angebote und dadurch aber auch eine Erweiterung der Narrative, eine Erweiterung der Formen, wie journalistisch berichtet wurde. Und dass es im Pay-TV-Bereich zwei Anbieter gibt, führt zu einer Konkurrenz, die natürlich beide Sender auch unter Druck setzen, eine dementsprechende Qualität zu liefern. Wenn es jetzt so wäre, dass beispielsweise Sky die Rechte verliert und Sky auch andere Probleme hat und sich dann nicht mehr refinanzieren könnte, dann könnte es sein, dass noch eine übrig bleibt mit DAZN und dann können Sie davon ausgehen, dass die Monopolmacht eher dazu führt, dass man bei der Qualitätsschraube runterdreht.
Also wenn einer der beiden nun den kürzeren zieht, Sie haben gesagt, es geht um DAZN und Sky, dann würde er vom deutschen Markt verschwinden. Also ganz konkret, Sky ist ohne Bundesliga definitiv nicht überlebensfähig.
Na, bei Sky ist es so, Sky fußt eigentlich auf zwei Säulen. Die erste Säule ist natürlich der Fußball. Die zweite Säule sind Serien. Und da haben die gerade aktuell auch Probleme, weil die sehr viele dieser Serien von Warner Brothers bekommen haben und die jetzt allerdings wiederum in den nächsten Jahren eigene Ausspielplattformen etablieren werden. Das heißt, wenn beide großen Beine sozusagen wegbrechen, dann wird Sky nicht mehr überlebensfähig sein, auf dem deutschen Markt zumindest. Und darüber hinaus ist es so, dass Sky große finanzielle Probleme hat. Das italienische Sky und das deutsche Sky haben in den vergangenen Jahren 1,4 Milliarden Miese gemacht. Generell hat sich Pay-TV noch nie rentiert in Deutschland, muss man ehrlicherweise sagen. Und auf zweiter Ebene haben die in Großbritannien, und das ist auch ein wichtiger Markt für Sky, Werbeeinnahmen falsch verbucht und müssen deswegen unfassbar viel Geld zurückzahlen. Das heißt, die sind wirklich am Limit.
Es gibt ja noch, wollen wir nicht verschweigen, noch einen dritten Anbieter auf dem Markt, nämlich die Öffentlich-Rechtlichen. Die übertragen zwar die Bundesliga eigentlich nicht in kompletten Spielen, aber in wichtigen Ausschnitten in zum Beispiel dieser wichtigen Sendung Sportschau. Was könnte denn diese neuerliche Versteigerung für die Öffentlich-Rechtlichen bedeuten?
Ja, generell ist es so, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ja ohnehin vor dem Hintergrund der politischen Diskussionen, auch vor dem Hintergrund solcher, ja, sagen wir mal, Skandale, wie es jetzt beim RBB gab, ja ohnehin sozusagen öffentlich diskutiert wird. Und ich glaube ja, dass das vor allem auch eine Chance für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, sich nochmal neu zu justieren, was ist eigentlich wirklich der Kernbereich von Journalismus und inwieweit gehört sowas wie Fußballberichterstattung zu diesem Kernbereich dazu, um dann sozusagen auch zu reagieren darauf, wie ist man bereit, Geld auszugeben dafür, ist man vielleicht bereit, andere Formen von sportjournalistischer Narration zu finden, die gar nicht so sehr abhängig von Geld sind? Ja, also ich glaube, dass es eine Riesenchance eigentlich gerade ist, öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu zu diskutieren. Ich würde da mein Händchen heben. Ja, wie könnte man eigentlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk so reformieren, dass mehr Programm am Ende rauskommt? Das ist eine Frage, die für mich auch im Bereich Sportjournalismus zu diskutieren wäre.
Wir haben zu Beginn ja vom Lagerfeuer Fußball gesprochen, auf das sich Menschen einigen können, vor dem sich die Menschen versammeln können, von Fußballkultur. Wenn Sie also die Frage stellen, wie sich das öffentlich-rechtlich verändert, würden Sie sagen, dass der frei empfangbare Fußball, für den man also nicht irgendwie was kaufen muss im Pay-TV, dass der weiterhin auch dazugehören sollte?
Der muss dazugehören, weil was wir immer vergessen, ist das ganze medienpsychologisch zu denken. Es gibt keine Nation, die so medienkonservativ agiert wie wir. Das heißt, wir haben das fest eingebrannt, um 18 Uhr am Samstag die Sportschau. Und wir haben es fest eingebrannt, um 20 Uhr kommt die Tagesschau. Und man hat viele Versuche in den letzten Jahren gehabt, unter Kirch beispielsweise, die haben mal ein Angebot gemacht, dass die das frei empfangbare erst nach 20 Uhr machen wollten, weil die gleichzeitig wollten, dass mehr Pay-TV Angebote gekauft werden. Es ging völlig in die Hose. Nach 4 oder 5 Wochen hat die Bild-Zeitung auf der Seite 1 protestiert und die Leute haben es einfach nicht mehr geschaut, weil die keine Lust hatten, um 20.15 Uhr Fußball zu schauen. Da wollen die grillen oder da wollen die mit Freunden Monopoly spielen oder von mir aus früher Wetten, das schauen. Das ist heute auch ein bisschen anders, ja. Aber wir sind da sehr anders als jetzt zum Beispiel die Franzosen oder die Amerikaner oder die Engländer. Wir sind einfach habitualisiert in unserem Medienverhalten und auch in unserem Verhalten, wie wir Sport konsumieren wollen. Und das ist 18 Uhr.
Ja, nochmal konkret, mit dieser neuen Versteigerung könnte sich etwas verändern in der Verteilung zwischen Übertragung von Fußball in den Bezahlsendern oder dann vielleicht in dem Bezahlsender und den Öffentlich-Rechtlichen?
Natürlich könnte sich was verändern, weil wenn es jetzt so wäre, dass beide aussteigen würden, dann hätten halt natürlich der deutsche Fußball ein Riesenproblem, weil du müsstest ja irgendjemand verkaufen, ja. Und dann würde mit hoher Wahrscheinlichkeit so ein amerikanischer Tech-Gigant vielleicht noch irgendwie einen Einwurf machen. Ich denke da an Amazon beispielsweise. Es wird so gemunkelt, dass die sich noch nicht so raustrauen, aber eigentlich auch auf den europäischen Markt wollen. Und sie müssen wissen, dass sozusagen für die Medienbranche der europäische Fußball eigentlich die Antwort ist auf Hollywood in den USA. Ja, also sprich, das könnte passieren, dass vielleicht so ein dritter Player dazukommt, aber auf alle Fälle würden die Öffentlich-Rechtlichen dann natürlich eine größere Rolle spielen. Die Frage wäre halt, wie viel Geld da ist für die Öffentlich-Rechtlichen, um da einzusteigen.
Hollywood, daran haben auch andere Interesse. Holger Gerz schreibt in der Süddeutschen, demnächst könnten beim Sportrechtehandel noch ganz andere Kaliber mitmischen. Zum Beispiel der saudi-arabische Staatsfonds PIF, der könnte bei The Zone einsteigen. Zitat aus der Süddeutschen, wenn die Saudis den Markt der Fußballrechte gepusht und geflutet haben, werden die Öffentlich-Rechtlichen vermutlich endgültig raus sein, obwohl sie gerade dann dringend gebraucht würden, schreibt Holger Gerz. Stimmen Sie Gerz dazu?
Also auf der einen Seite stimme ich ihm zu, auf der anderen Seite befürchte ich, dass die Realität das schon eingeholt hat. Also The Zone ging es auch nicht gut und jetzt wird allerdings gemunkelt, dass die bei dieser neuen Rechtevergabe jetzt schon an die Saudis 10% verkauft haben und da eine Milliarde reinkommt, weswegen die frisches Geld haben, um jetzt sozusagen den Konkurrent Sky auch aus dem Markt zu drängen. Also das ist für die jetzt ein Elfmeter, den sie verwandeln wollen. Und ich behaupte, dass die Saudis da schon mit drin stecken. Jetzt muss man allerdings eins sagen. Wir sind ja in Deutschland immer die Ersten, die die Kommerzialisierung von Fußball insgesamt oder auch von Sport, aber auch von Sportberichterstattung kritisieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Kommerzialisierung und auch die Globalisierung nicht immer nur schlecht für die Entwicklung vom Fußball war. Ja, also wenn sie ganz am Anfang gehen, von der Fußballentwicklung beispielsweise in Deutschland. Dann kommen Sie auf Menschen, die beispielsweise gleichzeitig die ersten Eintrittsgelder genommen haben. Walter Bensemann ist dieser Mensch. Und gleichzeitig allerdings noch einen Kicker begründet haben und gleichzeitig auch noch einen Vorgängerverein von FC Bayern begründet haben. Das heißt, schon von Anbeginn der Fußballgeschichte in Deutschland war eigentlich eine gewisse Kommerzialisierung und Internationalisierung mitgedacht. Und die wird natürlich in Deutschland auch zu Recht immer wieder kritisiert, aber die kann auch zu guten Ergebnissen führen.
Stimmt das denn, dass also rein finanziell und ökonomisch der deutsche Fußball also gar nicht mithalten kann, zum Beispiel mit so einem Produkt wie der Premier League? Ist das heute schon so?
Das ist leider so, das muss man klipp und klar sagen. Und es ist auch ein ungeheurer Nachteil für den Fußballstandort Deutschland. Sie müssen sich eins klar machen. Der Letzte in der Premier League kriegt mehr Geld über die Fernsehrechte dort als der Erste in der Bundesliga. Und da sehen Sie, dass es von Anbeginn sozusagen eigentlich ein Missverhältnis ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit Deutschland auch diesen strukturellen finanziellen Unterschied gar nicht richtig wettmachen kann, ja, weil einfach die Premier League das globalere Produkt ist. Nichtsdestotrotz hat die deutsche Fußballkultur so darauf reagiert, dass man halt einfach stärker auf Nachwuchs setzt, aber man muss es so krass sagen, am Ende ist die Bundesliga ein Ausbildungsverein für die Premier League und richtig starke Spieler wechseln dann halt auch von der Bundesliga in die Premier League, weil sie dort natürlich mehr Geld verdienen und diese kommerzielle Schraube einfach viel krasser läuft.
Herr Bölz, Sie haben jetzt gerade zweimal gesagt, vom Anbeginn der Fußballgeschichte an. Lassen Sie uns zum Schluss bitte noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Dieses gemeinsame Fußballschauen, die Teilhabe übers Fernsehen so an Live-Ereignissen. Ist das wirklich, sind Sie sich ganz sicher, dass es wirklich noch so ein wichtiger Faktor ist, gerade bei den jüngeren Fans? Die gucken sich ja offenbar auch gerne einfach nur so Sekundenspiel-Schnipsel auf TikTok an und sind zufrieden.
Ja und nein. Also es gibt nach meinem Begriff im Journalismus insgesamt eine Sehnsucht nach Relevanz. Das merken Sie beispielsweise, wenn Sie sich den Podcast-Trend ansehen. Die Leute haben wieder Lust auf Tiefe und die Leute haben auch wieder Lust, sich mit einem Inhalt länger auseinanderzusetzen. Warum ist Fußball wichtig? Wir werden eine immer komplexere Gesellschaft und die Leute verstehen die Gesellschaft immer weniger. Und in dieser gesellschaftlichen Gemengelage ist Fußball wie so eine Art Esperanto. Ja, also sozusagen das letzte Feuer, wo du noch alle dahinter setzen kannst, auch weil in dieser nüchternen und auch teilweise erwartbaren Welt hier noch was ist, wo quasi moderne Märchen erzählt werden können. Sie haben vorhin den FC Saarbrücken erwähnt. Ich möchte mal ein anderes saarländisches Märchen erwähnen. Elversberg. Ein kleines Dorf im Saarland, was den großen HSV Schalke 04 hinter sich lässt. Einfach nur, weil man Lust hat, Fußball zu spielen, obwohl man viel, viel weniger Geld hat als diese Größen. Ja, und das sind solche Geschichten, die sind wichtig für uns als Mythen des Alltags, die wir, glaube ich, brauchen. Auch als so ein gemeinsamer Punkt, wo sozusagen der Hartz-IV-Empfänger und der Bankdirektor noch miteinander in die Diskussion überhaupt kommen oder sich überhaupt noch begegnen in so einem Fußballstadion. Ja, deswegen glaube ich, dass das wichtig ist und halt auch wichtig ist als Medieninhalt.
wenn sich die Leute denn auch entsprechend ein Ticket oder auch ein Pay-TV-Abo leisten können in Zukunft. Das muss man ja nun leider dazu sagen, oder?
Das muss man dazu sagen, aber das Absurde ist ja, dass gerade die Kommerzialisierung dazu führt, dass du immer noch einen Mix hast, wenn man das vergleicht mit anderen Ligen, wo die Eintrittskarten irgendwie noch überschaubar bezahlbar sind. Also es gibt diese sensationelle Rede von Uli Hoeneß, wo er seinen eigenen Fans erklärt, dass man die Schickimicki-Fans braucht, denen man das Geld aus der Tasche zieht, damit die für 5 Euro sozusagen in den Stehplatzkurven noch gehen können. Ja, und das ist auf der einen Seite natürlich polemisch von ihm gewesen, aber da ist schon auch was dran. Also es gibt kaum eine Liga, wo das soziale Bewusstsein so stark ausgeprägt ist wie in der Bundesliga. Aber um das zu erhalten, müssen wir wettbewerbsfähig bleiben.
In Medien kross und quer war das Professor Dr. Markus Bölz von der Fachhochschule des Mittelstands in Berlin. Besten Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich, dass Sie das Thema auch gerade in der Kultursendung aufnehmen. Das ist nämlich tatsächlich ein wichtiger Teil, dass wir Alltagskultur und Hochkultur irgendwo auch ein bisschen miteinander verbinden und tatsächlich darüber auch in Austausch treten.
Medien kross und quer, der Podcast.